Willkommen zu einer neuen Folge von Soka Fußball in Afrika. Heute wollen wir auf den U17 Afrika Cup blicken, der am 30. März in Marokko startet. Ich habe mich mal ein wenig tiefer in die Analyse gestürzt und geschaut, was denn so aus den Spielern wurde, die an den letzten U17 Afrika Cups teilgenommen haben und ja, ob es denn wirklich ein solch großes Sprungbrett ist, um eine Karriere in Europa zu starten. Aber klären wir zuallererst mal die Rahmenbedingungen. Der U17 Afrika Cup findet alle 2 Jahre statt. Die letzte Ausgabe war also 2023. Senegal holte den Titel, geht jetzt also als Titelverteidiger ins Rennen. Das Turnier geht 20 Tage und insgesamt nehmen 16 Mannschaften teil. Die Qualifikation, die lief über lokale Turniere. Da war Afrika eben in 6 Zonen aufgeteilt. Also anders als jetzt vielleicht bei der WM-Qualifikation bei den A-Nationalmannschaften. Die Chance, an der U17-WM teilzunehmen, ist dabei so groß wie nie. Die WM findet im November in Katar statt und statt 24 Teams werden diesmal 48 Mannschaften teilnehmen. Also die FIFA ist mal wieder auf Expansionskurs. Afrika darf insgesamt 10 Teilnehmer schicken, steht damit an Platz 2 hinter Europa, das 11 Teams schicken darf. Es werden also alle 8 Viertelfinal-Teilnehmer ein Ticket nach Katar haben. Dazu spielen dann die Gruppendritten nach der Vorrunde noch die restlichen 2 Tickets aus. Ja, und es ist gar nicht so unwichtig für die Mannschaften, zur WM zu kommen. Die Bühne ist natürlich nochmal deutlich größer und afrikanische Teams haben zuletzt dort ja groß aufgespielt. Mali kam beim deutschen Titel 2023 bis ins Halbfinale. 2017 gelang eben auch Mali das gleiche Kunststück schon einmal. 2015 war es ja sogar so, dass Nigeria den Titel geholt hat. Torschützenkönig und bester Spieler? Richtig, Victor Osimhen. Spielberechtigt für den U17 Afrika Cup sind alle Spieler der Jahrgänge 2008 und jünger. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wer ist denn dabei? Aus Nordafrika haben sich Ägypten, Marokko als Gastgeber und eben Tunesien qualifiziert. Westafrika ist in der Qualifikation in 2 Zonen aufgeteilt. Aus der A-Zone haben sich Mali, Senegal und Gambia qualifiziert. Die B-Zone wird von Burkina Faso und der Elfenbeinküste vertreten. In der sogenannten Central Zone haben sich Kamerun und die Zentralafrikanische Republik durchgesetzt. Aus dem Osten kommen dann noch Tansania, Uganda und Somalia dazu. Abschließend dann noch die 3 Teams aus dem Süden, Angola, Sambia und Südafrika. Für die Zentralafrikanische Republik ist es sogar die erste Teilnahme, also für die ist es die Premierenvorstellung sozusagen. Uganda und Somalia sind jeweils zum 2. Mal dabei. Jetzt natürlich die Frage, welche Teams sind denn die Favoriten? Also Marokko als Gastgeber natürlich klassischerweise sowieso, aber die haben sich auch in der Qualifikation gut präsentiert. Titelverteidiger Senegal hat auch schon wieder eine starke Mannschaft am Start. Und ja, Burkina Faso hat sich im Westen gegen die starke Konkurrenten aus Nigeria und Ghana durchgesetzt, ist auch immer ein Ausrufezeichen, würde ich sagen. Und bei Kamerun muss man mal so ein bisschen abwarten. Die hatten starke Ergebnisse in der Central Region, aber auch, ja, muss man schon sagen, schwache Konkurrenz. Und da muss man halt jetzt eben dann sehen, ob die starken Ergebnisse wirklich repräsentativ waren und ob die Mannschaft wirklich so stark ist. Aus dem Süden scheint es aktuell so, als ob Sambia wieder mal eine goldene Generation schicken kann. Und ja, da gibt es ja noch die Mannschaft von damals um Patson Daka, die auch groß aufgespielt hat. Also schauen wir mal, was da so kommt. Auf welche Spieler gilt es denn zu achten? Da habe ich mich ja so ein bisschen auf die Statistiken berufen müssen, weil ich ehrlicherweise nur Highlights der Qualifikationsspiele gesehen habe. Und ja, da sind es natürlich dann vor allem die Stürmer, die ich nennen kann. Das ist auf der einen Seite Abel Salim Girongo aus Sambia, der mit 7 Toren in 5 Spielen beim U17 Kosava Cup zuletzt natürlich aufhorchen hat lassen. Und wenn ich jetzt den direkten großen Vergleich aufmache, aber ja, diese Bewegungsabläufe erinnern doch schon so ein bisschen an Victor Osimhen 2015 bei seinem Durchbruch. Groß, schlaksig, technisch versiert. Und ja, aktuell spielt er in der Hauptstadt Sambias für Atletico Lusaka. Und man muss sich da keine Illusionen machen. Nahezu alle europäischen Clubs scouten bereits die lokalen Qualifikationsturniere und haben dementsprechend die Namen schon auf dem Zettel. Jetzt gilt es eben für Abel nicht nur beim Kosava Cup gegen Namibia oder Zimbabwe zu treffen. Jetzt muss er eben auch gegen Marokko und die anderen Gruppengegner liefern. Aber ja, der wird auf jeden Fall einer sein, zu dem ich sage, one to watch. Im Norden ist es besonders der Ägypter Belal Ateya, auf den es zu achten gilt. Der spielt schon bei Topclub Al-Ahli in der Jugendabteilung. Es soll aber schon einige Angebote aus Deutschland, Spanien und so weiter geben. Es ist ein Zehner mit guter Übersicht, der, wenn nötig, aber auch defensiv viel arbeitet und vorne eben ja sehr viel kreieren kann, aber auch selber torgefährlich werden kann. Die ägyptischen Hoffnungen ruhen auf ihm und mal sehen, ob er dem Ganzen dann gerecht werden kann. Mali setzt auf Bakary Simpara aus der berühmten JMG Academy. Nicht erst die letzte Weltmeisterschaft hat gezeigt, ja, welche Diamanten dort schlummern. Und der Spieler hat auch schon eine Berateragentur hinter sich. Man sieht also, hier wird der Wechsel nach Europa schon vorbereitet. Er war auch schon im Probetraining bei RB Salzburg. Wäre jetzt keine ungewöhnliche Route. RB pflegt ja beste Beziehungen zu JMG. Also merkt euch mal, Bakary Simpara. Könnte sein, dass das mal wieder so ein RB Salzburg und vielleicht ein bisschen später RB Leipzig Transfer wird. Ashraf Tabsoba von Burkina Faso ist zwar erst 14 Jahre alt, aber schon der One-to-Watch bei Burkina Faso. Auch ihn haben die Scouts schon auf dem Schirm. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis er wirklich nach Europa wechseln darf. Das funktioniert ja erst mit 18. Aber der ist kräftig und schnell, gerade für sein Alter. Kann sich gut auch gegen größere Gegner durchsetzen und hat dann auch noch einen ja wirklich guten Abschluss. 3 Tore würde er mindestens machen, würde ich jetzt mal schätzen. Und ja, ich habe auch schon mal mit seinem Clubpräsidenten gesprochen. Also da kann man sich drauf verlassen, die europäischen Clubs haben den schon auf dem Schirm. Frank Mafani Luma aus dem Kamerun ist auch ein Name, der spannend werden könnte. Ist der beste Torschütze mit 8 Toren in 3 Spielen und wurde auch zum besten Spieler gewählt bei dieser Central Zone Qualifikationsrunde. Für ihn gilt es aber noch mehr als für Abel aus Sambia. Jetzt muss er sich wirklich auch gegen stärkere Gegner beweisen. Ein starker Stürmer mit viel Tempo ist er aber allemal. Und er hat natürlich genau das Stürmerprofil, das so viele Clubs aus Europa in Afrika suchen. Ja, und übrigens, kleiner, weiß nicht, Fun Fact oder ist halt einfach so, sein Agent ist Borel Mokoko, also der große Bruder von Youssoufa Mokoko. Und ja, ich habe schon mal versucht, den vielleicht für den Podcast zu begeistern. Vielleicht sagt er mir ja noch irgendwann in der Zukunft zu, also Borel Mokoko. Für Südafrika, wenn wir mal weitergehen wollen, wird Emir Witboy der sein, auf den es zu achten gilt. Jahrgang 2008, darf bei Cape Town City aber schon mit den Profis trainieren und ist zuletzt auch eingewechselt worden, hat sein Debüt gefeiert. Er ist einfach ein unglaubliches Talent. Schnelle Bewegungen, starke Übersicht und in 1 gegen 1 Situationen kaum zu stoppen. Ihn hat sogar schon der FC Chelsea zum Probetraining eingeladen. Der Afrika Cup wird nun wohl auch den letzten auf ihn aufmerksam machen und ja, er könnte der Leader von einer ganz starken neuen südafrikanischen Generation werden. Wer die Folge damals mit Moritz Kossmann gehört hat, über eben den Fußball in Südafrika, er hat ihn ja auch schon genannt und jetzt eben bei diesem U17 Afrika Cup bin ich mir ziemlich sicher, dass Emir Witboy ja doch einer der outstanding Names sein wird. Wenn ich euch jetzt noch einen Spieler aus dem Osten nennen müsste, dann wäre es James Bogere aus Uganda, steht bei 7 Toren in 3 Spielen und ja, mit ihm steht und fällt das Offensivspiel der Cranes. Also das wäre jetzt mal so mein Guess, wer denn aus dem Osten so überzeugen könnte. Und das waren jetzt nochmal kurzer Überblick über die Spieler, bei denen ich davon ausgehe, dass sie das Turnier prägen werden, eben vor allem durch ihre Scorer. Und ja, auch hier muss man natürlich sagen, die allermeisten werden schon bei den Scouts auf dem Schirm sein und teilweise sogar schon zu Probetrainings in Europa gewesen sein. Aber dieser Blick hinter die Kulissen ist nicht immer so leicht, aber es gibt bestimmt schon einige Vorverträge und Absprachen, besonders eben die Spieler aus Akademien, die eng mit Europa verzahnt sind, werden da schon etwas in der Hinterhand haben und nach ihrem 18. Geburtstag dann auch relativ schnell einen Vertrag unterschreiben und dann eben nach Europa wechseln. Aber manchmal warten die afrikanischen Clubs und die Agenten der Spieler gerne auch noch ab, weil man muss ja auch sagen, jedes Tor beim U17 Afrika Cup und dann vor allem natürlich bei der U17 Weltmeisterschaft machen den Spieler noch teurer für die europäischen Clubs und noch teurer heißt ja in dem Sinne dann auch mehr Geld für die afrikanischen Clubs, für die afrikanischen Akademien und natürlich auch für die Agenten der Spieler, die dann Provisionen einstreichen können. Deswegen, da wird es wahrscheinlich auf der einen Seite solche geben, die schon Vorverträge haben, aber natürlich auch die, die jetzt dann erst nach dem Afrika-Cup oder sogar erst nach der WM irgendwo unterschreiben werden. Spieler, die in Deutschland spielen, sind diesmal aller Voraussicht nach nicht dabei. Beim Turnier 2023 war es ja immerhin Otmane Elidrisi Erahali, der damals noch in der Jugend von Darmstadt spielte, aber heute auch schon Zweitliga-Einsätze für die Lilien zu verzeichnen hat und vor 2 Jahren eben im Kader von Marokko stand. Und ja, kommen wir gleich mal, wenn wir schon dabei sind, zum Gastgeber. Ich bin mir ziemlich sicher, die Organisation in Marokko, die dürfte reibungslos funktionieren. Es ist ein erstes Warmlaufen für den großen Afrika-Cup im Dezember und Januar von den A-Nationalmannschaften. Aber in Marokko kennt man sich ja aus, große Ereignisse zu organisieren. Und ja, da hat man ja auch das volle Vertrauen des afrikanischen Verbandes CAF. Und das Zuschauerinteresse dürfte sich bei vielen Spielen ohne Beteiligung der Gastgeber wahrscheinlich in Grenzen halten. Aber wenn Marokko dann spielt, dann würden da schon auch enthusiastische Fans dabei sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Infrastruktur ist in Marokko ebenso top ausgebaut. Da dürfte es dann auch keine Probleme geben. Also Stadien, aber auch Anreise von Fans. Wobei das natürlich bei einem U17-Afrika-Cup alles noch überschaubarer Rahmen ist. All in all kann man sagen, dass es ein richtig spannendes Turnier wird, in dem vor allem die Vorrunde auch schon große Spannung bietet, weil es eben um WM-Tickets geht und alle Teams diese deutlich gestiegene Chance unbedingt nutzen wollen. Es wäre schon ja, eine coole Sache, so kleinere afrikanische Fußballnationen wie Somalia oder Zentralafrika dann bei so einer U17-WM zu sehen und dann halt auch den Vergleich zu ziehen zu Mannschaften aus Europa, aus Asien, aber natürlich auch Südamerika. Also ja, da freue ich mich schon drauf und man muss wirklich sagen, diese WM-Tickets, die sind schon großer Anreiz und das werden wahrscheinlich auch alle Spieler vor Augen haben. Und ich hoffe, dass wir die Spiele entweder über den YouTube-Livestream von CAF oder auf FIFA Plus verfolgen können. Hier habe ich jetzt noch keine Infos zu den Übertragungsrechten gefunden, aber ja, ich bin mir doch ziemlich sicher, dass ich da einige Spiele schauen kann und wenn ihr wollt, dann ja, werde ich es auch in meiner Instagram-Story posten, wo das Ganze dann läuft, aber da muss man noch ein bisschen abwarten, wahrscheinlich sogar bis dann das Turnier losgegangen ist, dass man hier sich ein Bild machen kann, wo kann man es denn überhaupt schauen. Einen Elefanten im Raum dürfen wir aber nicht ignorieren und das ist natürlich das Thema Altersbetrug. Das schwebt leider immer mit, wenn man über den U17-Afrika-Cup spricht. Es ist ein sehr aktuelles Thema. Gerade erst wieder wurden in Kamerun 62 Spieler wegen Altersbetrug vom Verband suspendiert. Für viele Clubchefs in afrikanischen Ländern ist es einfach bequemer, keine teure, langfristige und effiziente Jugendarbeit ab dem Alter von 8 bis 10 zu machen. Sie wollen sofort Ergebnisse, wollen sofort Spieler, die nach Europa wechseln können. Und mit ein wenig Geld kann man an vielen offiziellen Stellen eben ja leicht einen Spieler ein paar Jahre jünger machen. Und wenn ein eigentlich 20-Jähriger dann ja als 16-Jähriger aufläuft, ist er natürlich wesentlich weiter in seiner Entwicklung und hat dann auch die bessere Chance für gutes Geld irgendwo hinzuwechseln, weil er ja auf dem Papier 16 Jahre alt ist. Hab mich da auch lang mit Harry Varley in der Folge und natürlich auch mit Julian Lörinci in der Folge, wo es um Scouting in Afrika ging, unterhalten. Und ja, wer da noch ein bisschen tiefer reingehen will, der kann da auch gerne nochmal zu den Folgen zurückkehren. Aber ja, es ist leider einfach ein Thema in Afrika. Und davon war auch das Turnier in vergangenen Jahren leider oft betroffen. 2019 wurde Finalist Guinea nachträglich disqualifiziert, da sich der senegalesische Verband beschwert hatte und zwei Spieler, Aboubakar Konté und Ahmed Tidiane Keita, ja eben durch Dokumente aus dem Jahr 2017 nachgewiesen werden konnte, dass sie älter sind oder dass sie älter waren damals und eben nicht spielberechtigt gewesen wären für diesen 2019er Afrika Cup. Und Guinea wurde disqualifiziert und verlor dann auch den Startplatz für die U17-WM 2019. Konté spielt übrigens heute nach einer Station in Russland wieder in Guinea. Keita ist nach einem Wechsel nach Schweden mittlerweile vereinslos. Also es ist leider davon auszugehen, dass auch diesmal wieder Spieler dabei sind, die eigentlich nicht spielberechtigt wären. Es ist wie das Doping im Radsport oder allgemein wahrscheinlich im generellen Sport. Dieser leise Zweifel schwingt eben einfach mit, weil es in der Vergangenheit so oft vorgekommen ist und auch alle Fachleute vor Ort sich einig sind, dass es auch im Jahr 2025 eine Praktik ist, die an vielen Orten zum Einsatz kommt. Und ist ja nicht nur so, dass die älteren Spieler den eigentlich spielberechtigten Spielern die Kaderplätze wegnehmen. Ist ja auch so, dass tatsächlich 17-Jährige dadurch natürlich es deutlich schwerer haben, ihr Talent zu beweisen, wenn der Gegenspieler in seiner körperlichen Entwicklung viel weiter ist. Und ja, am Ende gibt es dabei einfach viele Verlierer. Die Gewinner sind dann in dem Fall die Schattenmänner im Hintergrund, die aus den Talenten Profit machen wollen. Und ja, also das Thema wird uns wahrscheinlich noch begleiten. Ich hoffe natürlich nur, dass es jetzt nicht dazu kommt, dass dann wieder Teams im Nachhinein disqualifiziert werden etc., sondern es soll schon in den Bahnen laufen, aber ja, wie ich schon gesagt habe, man wird wahrscheinlich davon ausgehen müssen, dass Spieler dabei sind, die eben doch älter sind als 17. Aber jetzt mal abgesehen von dieser Thematik, die natürlich auch die Entscheider in Europa beeinflusst, wenn es um Transfers geht, blicken wir mal auf die vergangenen Turniere und was so aus den Spielern geworden ist, habe ich ja auch schon so ein bisschen angeteased. Ich habe mir die Frage gestellt, ob man sagen kann, dass sportlicher Erfolg beim U17-Afrika-Cup auch die Chance erhöht, einen Vertrag in Europa zu bekommen und eine erfolgreiche Karriere zu starten. Deswegen habe ich mir die Kader der Halbfinalisten der letzten vier Ausgaben angeschaut, also von den Turnieren 2023, 2019, weil eben 2021 wegen Corona abgesagt wurde, 2017 und 2015. Das sind dann insgesamt 349 Spieler. Ja, und ich kann euch sagen, da sind einige Stunden in die Recherche geflossen. Über viele Spieler gibt es kaum zugängliche aktuelle Informationen und auch verlässliche Informationen. Also musste ich viele über Social Media direkt kontaktieren, habe ihren ehemaligen Clubs geschrieben, um irgendwie in Kontakt zu treten mit ihnen oder bin auch über ihre Spielerberater, so falls das eben irgendwo angegeben war, gegangen und habe Infos eingeholt. Herausgekommen ist aber, glaube ich, ein ganz guter Einblick und ja, den ich auch selber ganz spannend finde. Auf Instagram und auch LinkedIn, auf meinem persönlichen Profil, aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht finden, werde ich auch so ein paar Diagramme und Statistiken posten, die nochmal verdeutlichen, wie es denn so aussieht. Ja, erstmal kann man sagen, dass unabhängig vom sportlichen Erfolg auch das Herkunftsland weiterhin ein entscheidender Faktor bleibt. Etablierte Fußballnationen wie Ghana, Nigeria oder auch Mali haben hier einfach einen Vorteil gegenüber kleineren Nationen wie dem Niger, die 2017 bis ins Halbfinale gekommen sind. Aus dem damaligen Kader gibt es nur 4 Spieler, die nach Europa gegangen sind danach. Für viele gab es damals gar keine Angebote zu Probetrainings. Und ich habe da sogar mit einem großen Teil der Spieler gesprochen. Und ja, die meisten davon spielen eben heute noch in der ersten Liga von Niger. Und es ist doch schon frustrierend für sie, dass es nie die Gelegenheit gab, sich auch außerhalb beweisen zu dürfen. Für Farouk Idrissa ging es weiter zum FC Odisea nach Spanien. Dort spielt er auch noch heute. Der Club ist aber auch nur in der 6. spanischen Liga unterwegs. Habibu Sufiane wechselte in die Jugend von Maccabi Haifa. Heute spielt er in Nigeria, aber hat mir auch gesagt, er träumt schon von so einer Rückkehr nach Europa und würde gerne wieder hinkommen, aber ja, Angebote gibt es keine mehr mittlerweile. Amustafa Kairu wechselte zu MFK Wiskow nach Tschechien. Aktuell spielt er in Malta bei Hamrun Spartans in der 1. Liga. Und der letzte im Bunde, der es nach Europa geschafft hat, war Ibrahim Maru, der in Slowenien bei ND Irija spielte. Und auch der ist heute zurück in Niger und spielt für USGN in der 1. Liga. Und dieses Beispiel zeigt eben, dass es ja oft unglaublich schwierig ist, aus manchen Ländern ohne etabliertes Netzwerk nach Europa zu wechseln. Es fehlen für europäische Clubs auch die positiven Beispiele, an denen sie sich orientieren können. Es braucht erst eben diesen einen Durchstarter, der die Tür für seine Landsmänner öffnet. Und im Niger ist das eben noch nicht geschehen. Und ja, dann tun sich die Clubs auch schwer, weil sie haben keine Ansprechpartner im Land, sie haben keine verlässlichen Informationen aus dem Land. Und dann reicht eben so ein Erfolg wie die Halbfinalteilnahme beim U17-Afrika-Cup nicht aus, um den Spielern eben ja doch größtenteils die Tür zu öffnen. Und das lässt natürlich auch, hinterlässt die Spieler mit großer Frustration, das hat man schon auch gemerkt, im direkten Austausch. Anders sieht es in Nigeria aus. Spieler von dort können sich auf unzählige Erfolgsgeschichten eben berufen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ging es für diese Spieler aus dem Team 2019 weiter? Mit Samson Tijani spielt einer aktuell immerhin für RB Salzburg. Sein erster Stopp in Europa war allerdings FDC Vista in Russland. Ein Verein, der interessanterweise noch öfter aufgetaucht ist in meiner Recherche und scheinbar intensiv scoutet auf dem afrikanischen Markt oder eben gescoutet hat in der Vergangenheit bei dem U17-Turnier. Weitere Spieler, die aktuell nicht schlecht unterwegs sind, sind Favas Abdullahi bei Apoel Nicosia oder Peter Akbar bei Olympia Ljubljana. In eine Top-5-Liga oder andere hat es bisher aber noch keiner geschafft. Aber für 12 Spieler ging es nach dem Turnier nach Europa. Andere wechselten in größere afrikanischen Ligen. Man sieht einfach, die Plattform war deutlich besser als für die Spieler aus dem Niger. Und für den Nigeria-Kader 2015 sieht es ähnlich aus. Nur 5 Spieler haben nie außerhalb von Nigeria unterschrieben. Natürlich muss man jetzt auch sagen, ja, die haben die WM gewonnen dann 2015, nochmal eine andere Sache. Aber es gibt diese 2 großen Superstars im Kader. Victor Osimhen, einer der besten Stürmer der Welt, und Samuel Chukwueze, der mittlerweile für die AC Mailand unterwegs ist. Einen ganz anderen Weg wählte Osinachi Christian Ebere. Nach der U17-WM 2015 ging es für ihn zu Rosario Central nach Argentinien. Südamerika ist ja nicht gerade bekannt als Anlaufpunkt für afrikanische Spieler, aber er ist seit 2017 eben genau dort, ja, und ist auch gut unterwegs, von 2019 bis 2022 in Brasilien, mittlerweile eben in der 1. Liga Uruguays. Also dem hat scheinbar bei der WM in Chile so gut gefallen, dass er gesagt hat, ich mache einfach mal die ganz große Südamerika-Tour. Für mich auch eine weitere Erkenntnis, Die niedrige Hürde für ehemalige portugiesische Kolonien ist für die Spieler auch ein großer Faktor. Angolas Team von 2019 wechselte in großen Teilen nach Portugal. 9 Spieler wechselten in die Jugendabteilungen der Clubs. Der prominenteste Name, Zito Luvumbo, ging allerdings nach Italien zu Cagliari, wo er ja auch heute noch in der Serie A spielt. Mittlerweile ist er auch ein Führungsspieler der Nationalmannschaft. Und ja, die Spieler haben sich von Portugal ausgehend so ein bisschen über Europa verteilt, spielen in der Türkei, in Polen oder auch in Tschechien. Ja, aber dieser Zugang auch von den portugiesischen Clubs auf den Markt in Angola, der hat das Ganze schon befeuert und eben ja doch so eine Brücke gebaut, über die dann viele gegangen sind. Und auch Spieler aus Kamerun, Mali und Ghana haben eben diese guten Startchancen nach dem Afrika Cup. Große Teile unterschreiben in Europa. Der größte Name, der jetzt aus diesen 3 Ländern kam bei den letzten 4 Ausgaben, ist eben Cheikh Doucouré, der 2017 für Mali dabei war und mittlerweile ein unverzichtbarer Stammspieler bei Crystal Palace in der Premier League ist. Beim Team Ghana 2017 war es so, dass Mokudus beim Afrika Cup noch nicht dabei war, bei der U17-WM dann aber schon. Und ja, sein späterer Weg über Dänemark, dann Ajax Amsterdam und ja, mittlerweile West Ham United sollte ja den meisten bekannt sein. Mokudus, einer der wahrscheinlich größten Namen im afrikanischen Fußball aktuell. Und wenn man noch mal ein bisschen tiefer in die ersten Stationen reingeht, der Spieler, die nach dem Afrika Cup gewechselt sind, sieht man, dass die meisten Spieler nach dem Turnier tatsächlich nach Portugal gewechselt sind. Insgesamt nahmen portugiesische Clubs 21 Spieler, die beim U17 Afrika Cup ins Halbfinale gekommen sind, unter Vertrag. Natürlich wieder, wie gesagt, schon mal ein Großteil davon aus Angola. Danach kommt dann Frankreich mit 18 Spielern, die sie unter Vertrag genommen haben. Jetzt mal die Länder einfach als Gesamtes gesehen. Und Spanien mit 17. Weitere häufige Anlaufstationen in Europa sind dann die Türkei und Belgien. Deutschland war oder wird für 5 afrikanische Spieler die erste Anlaufstation. Wieso sage ich wird? Weil eben mit Issa Traoré 2026 ein weiterer hinzukommt, der ja 2023 noch für Mali an der U17 WM und Afrika Cup teilgenommen hat und wird dann eben nach seinem 18. Geburtstag zu der Werkself wechseln. Und man muss aber auch sagen, er ist jetzt der Erste, den man seit Victor Osimhen, der damals ja nach Wolfsburg gewechselt ist tatsächlich, weiß gar nicht, ob das alle von euch wissen, aber nach der U17-WM ging es für ihn nach Wolfsburg, wird er jetzt der erste so richtige, direkte Wechsel von Afrika nach Deutschland sein, weil von diesen 5 Spielern, die ich gesagt habe, sind es also Osimhen und Issa Traoré von Leverkusen. Dazu kommt dann noch der oben erwähnte Otmane Eldrissi Erhali, der ja in Deutschland bzw. Darmstadt aufgewachsen ist, also schon sowieso hier war. Und für Chibuese Kanu aus Nigerias Kader 2015 war Deutschland zwar die erste Station in Europa, es waren aber andere Umstände, die ihn nach Deutschland gebracht haben und er ist bisher eher in den unteren Ligen bis zur Landesliga unterwegs gewesen, also jetzt keine direkte Talente-Scouting-Verpflichtung. Und ähnlich ist es auch bei Mohamed Mori Kuruma aus Guineas Kader von 2015. Sein erster Verein im Ausland war SC Welpe Süd. Mittlerweile spielt er für TuS Recke in der Kreisliga. Also auch solche Wege gibt's. Im deutschen Amateurfußball gibt's noch einen weiteren Spieler. Sidiki Maiga aus Malis Kader 2015 ist mittlerweile für Tügücü Sinsheim am Ball. Zunächst ging es für ihn nach dem Turnier nach Spanien zu Alcorcón. Also ihr seht, Deutschland ist jetzt nicht wirklich ja, dafür bekannt, ein Markt zu sein, auf den afrikanische Spieler sofort kommen, nachdem sie eben 18 geworden sind. Aber das, denke ich, muss ich keinem von euch erzählen. Das ist sowieso bekannt, dass die deutschen Vereine da eher vorsichtig sind. Und ja, Positivbeispiel wäre vielleicht jetzt mal so ein Abdulrahman Baba, der damals direkt zu Fürth gewechselt ist und dann ja relativ steil nach oben geschossen ist. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Deswegen, wollen wir mal ein bisschen auf die anderen Teilnehmer der Turniere blicken, dann da sind schon so ein paar Kracher dabei, die es eben nicht ins Halbfinale geschafft haben. Der größte Name 2019 ist Pape Matar Sarr, mittlerweile Stammspieler im Mittelfeld von Tottenham, damals noch im Kader der U17 von Senegal. 2017 fehlen dann so die ganz großen Ausreißer. 2015 ist es natürlich Osimhen, der alles überstrahlt, aber mit Patson Daka gab es eben noch diesen starken Stürmer bei Sambia. Also, was kann man als Fazit sagen nach dieser tiefergehenden Recherche? Nicht alle großen Talente aus den teilnehmenden Nationen sind auch wirklich bei den Afrika Cups dabei. Es gibt aber doch immer wieder einige, die durchbrechen. So als Plattform ist das Turnier gut, solange du aus einem etablierten Fußballland mit guten Akademien und Clubstrukturen kommst. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber Gambia ist ein Land, das in den letzten Jahren gezeigt hat, dass man sich in die Reihe dieser etablierten Nationen reinkämpfen kann und für den europäischen Markt schnell interessant werden kann. Die U17 von Gambia ist ja auch diesmal dabei und ja, da werden wieder welche dabei sein, die kurz nach ihrem 18. Geburtstag den Sprung nach Europa machen. Da bin ich mir 100% sicher. Und ja, deswegen wird es natürlich auch spannend sein, diese Teams zu beobachten, weil man weiß, aus diesen Kadern kommen dann auch oftmals später ja doch die Superstars des afrikanischen Kontinents. Aber da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wie nehmen Spieler das Turnier eigentlich selber wahr? Haben sie, ja, nehmen sie das als Chance ihres Lebens wahr? Oder sehen sie das als Chance ihres Lebens? Und wie geht man dann in so ein Turnier? Um das rauszufinden, habe ich mit Rias Ismail gesprochen, der 2015 mit Südafrika bis ins Finale gekommen ist und anschließend auch bei der U17-WM in Chile dabei war. Also dem Turnier, an dem der Stern von Victor Osimhen so richtig aufging und bei dem wohl auch dem letzten Scout klar wurde, dass hier einer der prägendsten Stürmer des kommenden Jahrzehnts seine ersten Schritte auf der großen Bühne macht. Aber ja, das steht ja erstmal auf einem anderen Blatt. Kommen wir zurück zu Rias. Ja, der ist also 2015 im Niger dabei, als die besten 8 U17-Mannschaften des Kontinents sich messen. Und ich habe mit ihm erstmal über den Auswahlprozess gesprochen, weil vor 10 Jahren war es für die Coaches ja noch schwerer, flächendeckend alle Talente im Land zu überblicken. Scouting-Videos waren da auch in Südafrika noch kaum vorhanden und die pure Größe des Landes macht es ja auch schwierig, immer vor Ort die Jugendligen zu scouten. Aber der damalige Trainer Südafrikas, Molefi Petrus Ntseki, machte eben genau das. Der schaute bei den Jugendspielen vorbei. Rias spielte damals bei Hellenic FC in Kapstadt. Und gerade eben in diesen Ballungszentren war er dann doch öfter anzutreffen. Rias hat mir erzählt, dass er so 4-5 Mal vorher vorbeigeschaut hat. Und basierend eben auf diesen Scouting-Eindrücken, wahrscheinlich auch noch von einem größeren Trainerteam, stellte er dann einen größeren provisorischen Kader zusammen, den er später auf die erlaubte Anzahl von 21 Spielern reduziert hat. Und die meisten Spieler stellte am Ende Supersport aus Pretoria, aber auch aus der Akademie der Mamelodi Sundowns oder der Kaizer Chiefs waren viele Spieler dabei. Ich habe mit Rias auch über den Druck gesprochen, den er so verspürt hat. Und jetzt bei der Antwort, die ich euch gleich einblende, wundert euch nicht, hier spricht er jetzt erstmal über den Druck, den er vor der WM dann auch empfunden hat.
Of course it was the first under 17 South African team to qualify for the AFCON. We knew that it's gonna be a weight on the shoulder, so the whole nation was watching. Even though the time zones were different, there's some family members, friends that stood up to watch the game. But yeah, it was a bit of weight on our shoulder and we carried the weight with the nation on it.
Also nicht nur Freunde und Familie, die Jungs wussten trotz ihrem jungen Alter schon, dass viel auf dem Spiel stand und gute Ergebnisse eingefordert wurden. Nochmal ein kleiner Blick in den Kader des Afrika-Cups der Südafrikaner. Der jüngste Spieler James Monyane aus der Augusto Palacios Academy war gerade einmal 14 Jahre alt. Für die WM war er dann nicht nominiert. Hier war der 15-jährige Wiseman Mejiwa von den Kaizer Chiefs der jüngste Teilnehmer. Rias hat mir auch verraten, dass es im Team damals durchaus ein Thema war und alle wussten, welche Möglichkeiten der Afrika-Cup bietet und eben auch die WM danach, um sich für einen Transfer ins Ausland zu empfehlen. Deswegen war den Spielern die Qualifikation für die WM eben auch so unglaublich wichtig und für alle eigentlich das Hauptziel zum Start des Turniers im Niger. Ein eher weniger großer Aspekt waren die Gegenspieler. Victor Osimhen, Samuel Chukwueze, das waren damals noch Namen wie alle anderen für Rias. Zurückblickend sagt er natürlich, dass es cool ist, sich mit solchen Spielern gemessen zu haben, aber damals in der Analyse hat man nicht so viel über einzelne Spieler gesprochen, sondern eben mehr so ja, über die generelle Gefahr, die vom Gegner ausgeht. Südafrika hat es dann auch geschafft und ist überraschend ins Finale eingezogen, schaltete eben im Halbfinale auch Nigeria um Osimhen und Chukwueze aus und hatte dann das große Finale in Niamey gegen Mali. Da gab es zwar eine 0-2 Niederlage, aber dadurch, dass man es den Skeptikern zu Hause gezeigt hatte und eben dieses ganz wichtige WM-Ticket gelöst hatte, hielt sich die Enttäuschung dann nach den ersten Tränen und dem ersten Frust dann doch ziemlich in Grenzen. Heute, 10 Jahre danach, spricht Rias ganz entspannt über das große Abenteuer, diese WM in Chile, bei der die meisten im Kader erstmals den afrikanischen Kontinent verlassen haben, um unter komplett anderen Bedingungen in Südamerika gegen andere 17-Jährige aus der ganzen Welt zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm diese Entspanntheit abkaufe, aber hört halt mal selber.
Look, it was for us, football is football, because we always want to leave your own country, to go play in another country. because to better ourselves, to put more football knowledge onto the brain. But most of us couldn't. We didn't have the opportunity, or we didn't have an opportunity outside the country. So it's more for us, like at the World Cup, we knew that there's going to be lots of scouts. We knew that. So it's not that we never, we played as a team, we played for the country, but we also, we lacked in certain things to say, like, we're going to take it. But the countries we played against, well, you could see were on another level of football brain, like, compared to us.
Er hat mir dann auch erklärt, was er mit dem anderen Level der anderen Nationen meint. Er hat mir von einer Begegnung am Flughafen in Chile erzählt. Für das letzte Gruppenspiel der WM mussten die Südafrikaner innerhalb von Chile nochmals fliegen. Und im Abflugbereich des Flughafens traf man dann auf das Team der Franzosen. Und während das südafrikanische Team eher relaxed war und die Zeit totgeschlagen hat, waren die Franzosen in Gruppen nach Positionen aufgeteilt und haben mit Hilfe von Laptops den nächsten Gegner analysiert. Rias kann sich erinnern, dass ihn das damals tief beeindruckt hat, wie professionell die Franzosen schon in so jungem Alter vorbereitet wurden und wie groß dann doch die Unterschiede in diesem Bereich zu den afrikanischen Teams zu dieser Zeit waren. Er glaubt auch, dass das ein entscheidender Unterschied war, warum Südafrika eben nicht den nächsten Schritt gemacht hat und nach der Gruppenphase dann ausgeschieden ist. Man wurde mit einem Punkt eben nur Vierter in der Gruppe hinter Russland, Costa Rica und Nordkorea, also jetzt auch nicht den allergrößten Fußballnationen. Wir haben dann auch über die Phase nach dem Afrika-Cup und der WM gesprochen, wie es für die Jungs weiterging und ob es dann konkrete Angebote auch gab. Für Rias, der als Innenverteidiger jetzt nicht immer gesetzt war, stand schon vor der WM fest, dass er bei SuperSport United unterschreiben wird. Und auch nach der WM hat er gesagt, hat er keine anderen Angebote bekommen. Also da gab es bei ihm gar keine Frage, der ist dann zu SuperSport United gegangen. Viele seiner Teamkollegen kamen ebenfalls eben bei Teams in der ersten Liga unter und ein Blick auf den Weg danach zeigt aber, dass es sich danach logischerweise so ein bisschen aufgesplittet hat. Während die einen heute noch feste Größen in der Liga sind, haben andere bereits aus Perspektivlosigkeit ihre Karriere beendet oder sind aktuell vereinslos. Rias selber spielt bei Montage Spurs FC, einem lokalen Team in Kapstadt, aber er träumt immer noch davon, wieder in den professionellen Fußball aufzusteigen und ja auch mal eine Auslandserfahrung zu sammeln vielleicht. Heute ist er 27 Jahre alt, aber ganz abgeschlossen hat er den Traum von damals eben noch nicht. Ich habe ihn zum Abschluss auch gefragt, ob er rückblickend auf seine Erfahrung ja einen Tipp hat für das Team Südafrika 2025.
Personally for myself, I'm not happy with the way things went, because I think that I can still play at the highest level in South Africa and outside Africa. Because why? That's what I think I'm capable of doing. But to the under-17s, it's at the AFCON, it's firstly they must take the experience. But they must know what they're there for and what they want. If they know what they want and what they are playing for, things should be easier. So it's not going to be easy. Every country is difficult to play against because they also want to qualify for the World Cup. So they should just stay positive, even though you lose the first game in the AFCON. It's not always the first game that makes how you end the tournament.
Ihr merkt schon, dieses WM-Ticket ist in Rias Kopf schon sehr präsent. Im Gespräch hat er es immer wieder erwähnt und ich denke, viele der Spieler, die Ende März an dem Turnier teilnehmen, denken schon jetzt an das WM-Ticket und sehen es auch als das große Los raus aus der Heimat und nach Europa. Ich befürchte, vieles wird dabei verklärt. Jeder denkt, dass es wie mit dem Team von Mali 2023 läuft und fast alle irgendwie gute Chancen erhalten. Mein Blick in die Statistik zeigt aber, dass das eben eine Ausnahme ist. Bis ganz nach oben ist es ein unglaublich steiniger Weg, auf dem afrikanische Talente wohl noch etwas härter kämpfen müssen als aus anderen Regionen der Welt. Und es eben auch nicht immer nur darauf ankommt, ob man sein Talent nachweist, sondern auch Faktoren wie das Herkunftsland, die Gruppenauslosung und besonders auch die individuelle Einschätzung der Scouts so einen entscheidenden Einfluss haben kann. Aber ja, ich weiß, ist jetzt schon ganz sicher, dass da so unglaublich viele Jungs dabei sein werden, die unglaublich hungrig sind, die diese Chance ergreifen wollen, um die Familie daheim zu versorgen, um vielleicht auch ja teilweise aus Teufelskreisen, den sie aus ihrer Heimat kennen, auszubrechen. Aber ja, da viele dieser Träume werden halt auch auf der Strecke bleiben und für viele wird es halt auch eine harte Bruchlandung dann geben, wenn es dann später eben doch heißt, ja, es hat nicht gereicht, es gab vielleicht kein Angebot und auch eine WM-Teilnahme hat daran vielleicht nichts geändert. Aber ich hoffe, dass es trotzdem ein tolles sportliches Event wird, bei dem die größten Talente auch wirklich liefern können und das sportliche Niveau gut sein wird. Die mehr gewordenen WM-Tickets sorgen auch dafür, dass es ab dem ersten Spiel schon um eigentlich ja für viele Teams um alles geht, weil eben die Qualifikation für das Viertelfinale schon reicht, um dann im November in Katar dabei zu sein. Und selbst wenn man jetzt nicht in die ersten beiden kommt, hat man ja immer noch als Gruppendritter die Chance, über diese ja, Trostrunde, kann man schon fast sagen, um die WM-Tickets zu spielen. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt nach der Folge gut vorbereitet auf das Turnier. Ein Recap werde ich auch auf jeden Fall aufnehmen mit den besten Spielern, wie es dann gelaufen ist, ob ich mich vielleicht auch getäuscht habe, ob ich euch die falschen Favoriten verraten habe. Aber ich werde mir dann auch nochmal ein paar Expertenmeinungen einholen, welchen Eindruck ja die dann von dem Turnier gewonnen haben. Habe ja jetzt mittlerweile so ein paar Scouts und Afrika-Experten in meinen Kontakten und die werde ich dann mal anhauen und nach ihrem Eindruck befragen. Also bleibt gerne am Ball. Der U20 Afrika Cup ist ja auch bald. Da machen wir jetzt eine vielleicht nicht ganz so umfangreiche Recherche und Vorschau. Aber schaue ich natürlich trotzdem, dass wir da auf jeden Fall eine Folge vorher machen. Und allgemein kommt die nächsten Wochen viel Spannendes auf uns zu. Ich habe noch so ein paar Interviews, auf die ich mich echt freue und die richtig cool werden. Ich freue mich erstmal, dass ihr jetzt bis hierhin dabei geblieben seid, dass ihr euch die ganze Folge angehört habt. Ich hoffe, ihr seid auch dann beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao.